Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute fühle ich mich zweifach geehrt. Einmal und natürlich zuallererst, weil mir hier die Plakette verliehen worden ist für Verdienste um den Deutschen Osten und das Selbstbestimmungsrecht. Und zum Zweiten, weil ich auch im Namen der anderen heute Ausgezeichneten Dank sagen darf. Herr Staatsminister, verehrter Herr Rees, ich freue mich, dass Sie mir gestatten, hier zugleich Ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Und ich darf hinzufügen, dass sich zwischen dem Ostpreußen und dem Bayern der Schleswig-Holsteiner außerordentlich wohl und geehrt fühlt. Herr Dr. Schaja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die große Ehrung, die Sie uns heute hier zuteil werden ließen. Ich sagte heute und hier, und schon eilen meine Gedanken zurück zu einem Tag in jüngster Zeit, an dem ich zuletzt in diesem Hause war, im Haus der ostdeutschen Heimat. Wie schön, wie gedankenschwer, wie schmerzlich das klingt. Es war in den Tagen, als die Filmaufnahmen für die Fernsehsendung Einige Tage im Leben des Axel Springer gedreht wurden. Hier in diesem Hause haben wir dabei Ernst Lemmer, meinen väterlichen Freund, in seinem Arbeitsraum besucht. Dieser Besuch mit seinen Aussagen ist dann leider, wie so vieles, der Schere zum Opfer gefallen. Von 7 Stunden Filmmaterial blieben 43 Minuten übrig und vieles blieb natürlich ungesagt. Bei jenem Besuch, bei meinem letzten Zusammentreffen mit Ernst Lemmer, diesem guten Mann, den wir nun begraben haben, hat dieser Patriot von seiner tiefen Sorge um die Zukunft Deutschlands gesprochen, dabei von bösen Visionen gequält. Er sprach auch davon, dass man den wiederaufgebauten Reichstag mit Leben erfüllen muss, mit aktivem parlamentarischem Leben. Über die Nichtnutzung war er verzweifelt und voll Ekel vor politischer Lethargie, Fantasielosigkeit und auch Fehleinschätzung und Feigheit. Dieser Wunsch der Nutzung des Reichstages bleibt ein Vermächtnis Ernst Lemmers, das wir ernst nehmen sollten. Ich bin froh bei dem Gedanken, dass seine irdische Hülle vor der öffentlichen Trauerfeier doch noch im Reichstagsgebäude aufgebahrt wurde, der Stätte, wo sein politisches Wirken begann. Dem deutschen Volke steht an dem Wallotbau. Lebte er noch, säße Ernst Lemmer, der auch morgen in der Waldbühne hätte reden sollen, jetzt unter uns. Denn er war immer und überall zugegen, wenn es um Deutschland ging, für Recht und gegen Unrecht. Für Recht und gegen Unrecht, so verstehe ich auch die Haltung des Bundes der Vertriebenen, und deshalb fühle ich mich Ihnen verpflichtet und verbunden. Wenn ich von Verpflichtung spreche, so möchte ich sie erläutern. Ich stamme aus Schleswig-Holstein, jenem schönen Land zwischen den beiden Meeren, in dem nach dem Kriege eine große Menge Flüchtlinge und Vertriebene Unterschlupf fanden. Wir alle mussten damals beim Punkt Null anfangen. Dennoch war ich mir immer bewusst, wie unvergleichlich viel einfacher dieser Anfang trotz Schutt und Asche für diejenigen war, die den Aufbau, den Wiederaufbau in vertrauter Umgebung, im Kreise bekannter Gesichter, eben in der Heimat vollziehen durften. Wie viel einfacher für den, der aus der angestammten Mitte heraus operieren konnte, vom Heimweh nicht gequält. Ich wusste und weiß, dass trotz der großen Erfolge, die sich viele von Ihnen aufgrund besonderer Tüchtigkeit erarbeitet haben, kein Lastenausgleich oder ähnliches ein Ersatz für die Heimat sein konnte. Der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein. Ich habe mir auch immer wieder vorgestellt, wie es wäre, wenn man mich aus meiner Heimat vertrieben hätte und ich gezwungen worden wäre, mir etwa im nicht vertrauten Breslau oder Königsberg in der Ferne eine neue Existenz aufzubauen, so habe ich auch Ihre Sorgen, die ja mehr sind und andere sind als nur wirtschaftliche Sorgen, immer verstanden, mit Anteilnahme und großem Respekt. Meine Damen und Herren, Ihrer Flucht und Ihrer schmerzlichen Vertreibung gingen, auch das dürfen wir in einer solchen Stunde nicht vergessen, Vertreibung und Flucht anderer voraus. Sie wissen, wen ich meine. Die während der Jahre des Nationalsozialismus aus rassischen oder politischen Gründen verfolgten, vor allem die von ihren deutschen Mitbürgern verjagten Juden, von den Ermordeten ganz zu schweigen. Auch sie waren ja Deutsche, die man aus der angestammten Heimat vertrieb und wo sie landeten, in der Fremde, da sprach man nicht einmal mehr ihre Sprache, die deutsche Sprache. Die Worte August Wilhelm von Schlegels gelten für sie. Und nun irr ich in der Ferne, freudelos von Ort zu Ort und vernehm, ach, wie so gerne, nur ein einzig deutsches Wort. Und Franz Werfel, selbst deutsch-jüdischer Flüchtling, hat es noch härter ausgedrückt. Ich selbst, ohne Volk, ohne Land, stütz nun meine Stirn in die Hand. Einige von denen, die wir vertrieben, zusammen mit den Kindern, Schwestern und Brüdern derer, die in unserem Namen umgebracht wurden, haben ihren eigenen Staat errichtet, haben sich eine neue Heimat, nämlich Israel, geschaffen, eine 2000-jährige Sehnsucht erfüllend. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es eine heilige Pflicht der Deutschen ist, und ich sage es immer wieder, jenen von uns vertriebenen Menschen und deren Nachkommen beizustehen, um zu verhindern, dass in einer neuen Vernichtungswelle wiederum Millionen umgebracht werden. Ich hoffe sehr, ja, ich bin davon überzeugt, meine Damen und Herren, dass ich für diese Haltung gerade bei Ihnen Verständnis finde. Nur demjenigen ist doch wohl erlaubt, heutiges Unrecht anzuprangern, den das von uns vielleicht im Einzelfall nicht begangene, aber doch zumindest auch nicht verhinderte Unrecht Zeit seines Lebens nicht mehr ganz ruhig schlafen lässt. So will es im Übrigen die Aufarbeitung der Geschichte. Wir haben uns, meine Damen und Herren, heute in der alten Hauptstadt anlässlich des Tages der Heimat getroffen. Über Berlin möchte ich einige Worte sagen dürfen und auch, wieso ich, der Mann aus Schleswig-Holstein und Hamburg, das Herz und den Kopf meines Unternehmens in die alte deutsche Hauptstadt verlegt habe. Berlin ist für mich mehr als nur der am weitesten vorgeschobene Posten der freien Welt, so wichtig das auch ist. Berlin ist für mich aber auch mehr als nur eine Oase der Freiheit, die 2,5 Millionen Menschen ein menschenwürdiges Dasein ermöglicht, so dankbar man dafür sein muss. Für mich ist Berlin, selbst das zweigeschnittene Berlin, die Klammer, die noch immer die beiden Teile Deutschlands zusammenhält. Für den Fernsehfilm, den ich schon erwähnte, wurde auch ein Treffen mit den Spitzen des Bundesverbandes der deutschen Arbeitgeber unter Führung ihres Präsidenten Dr. Otto R. Friedrich im Berliner Axel Springer Haus aufgenommen. Leider musste auch das dort Gesagte unter den Schneidetisch fallen. Dabei wäre mir so wichtig gewesen, gerade dies, zudem in diesen Monaten, einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Wir dürfen, so ungefähr sagte ich, Berlin und den Berlinern niemals die Vision rauben, einmal wieder praktizierende Hauptstadt Deutschlands zu werden. Auch für Berlin gilt, es lebt nicht vom Brot allein. Würde sich etwa mit der Minderung der Bundespräsenz, die ja trotz aller Halbdementis im Gespräch ist, das Engagement des Staates der Bundesrepublik in Berlin lockern, so hätte das ohne Zweifel schlimme Auswirkungen auf das wirkliche Leben in der Stadt und dann auch auf die Wirtschaft, die diese Stadt lebensfähig erhält. und Berlin lebensfähig, viable zu erhalten, ist doch eins der drei Essentials, der unverrückbaren Bedingungen, die die Amerikaner noch unter Präsident Kennedy aufgestellt haben und von denen sie nur abrücken, wenn wir sie selbstmörderisch dazu animieren. Manchmal habe ich das Gefühl, einigen Berliner Lokalgrüßen reicht anstelle der Bundespräsenz die Bundesligapräsenz von Hertha BSC, an der sie übrigens auch nicht viel Anteil haben. Ich habe die große Sorge, dass man in Bonn und sogar im Schöneberger Rathaus auch in der Berlin-Frage hofft, durch eine Art Wohlverhalten die andere Seite beschwichtigen zu können. Das hat sich aber, wie wir wissen, bei Diktaturen noch nie ausgezahlt. Ich brauche nicht an die Jahre zu erinnern, die dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vorausgingen, wo eine verblendete Welt glaubte, durch Nachgeben, durch Wohlverhalten gegenüber Hitler den Frieden retten zu können. Ich darf aus unseren Tagen George Kennan zitieren: Die Russen, so meint dieser beste Sowjetkenner unserer Zeit, erkennen Unentschlossenheit und gutmütige Toleranz sehr schnell und nutzen sie sofort zu ihren Gunsten aus. Und noch immer gilt für die Sowjets Lenins Wort: Wer Berlin hat, hat Deutschland. Wer Deutschland hat, hat Europa. Und das ist sicherlich kein alter Hut. Deshalb geht es hier in Berlin um mehr als nur um die Verbesserung der Zugangswege mit allem Drum und Dran, um mehr als sogar die Herstellung einer einseitigen Durchlässigkeit der Mauer, um Telefonverbindungen in den beiden Teilen, im Grunde um lauter Selbstverständlichkeiten. Aber für ein Linsengericht gibt man nicht das Erstgeburtsrecht auf. Lassen Sie es mich ganz deutlich sagen, auch zu meinen Berliner Freunden: Niemand ist damit gedient, aus Berlin lediglich eine mehr oder weniger gesicherte Rentnerstadt zu machen. Wer Berlin in seiner wahren politischen Bedeutung aufgibt, gibt Deutschland auf. Durch die Haltung zur Hauptstadt, so formulierte der heutige Bundeskanzler im Jahre 1957, konnte, kann und könnte nämlich nachgewiesen werden, wie ernst wir es mit dem Anspruch des Volkes auf seine Einheit nehmen. Das alles wussten wir, wenn ich von meinem Hause sprechen darf, als wir, applaudiert von dem damaligen regierenden Bürgermeister Willy Brandt, die Zentrale des Verlagshauses Axel Springer Schritt für Schritt und endgültig nach Berlin legten und das große Haus zentimeterdicht an die Mauer bauten. Damals schrieb der heutige Bundeskanzler an mich wie folgt: Ich wollte Ihnen auf diesem Wege nur ein Wort meiner persönlichen und amtlichen Freude über Ihre Pläne in Berlin sagen. Sie werden sicher nichts dagegen haben, wenn wir Sie als ein Beispiel deutscher Investition in Berlin bezeichnen werden. Das war am 11. Januar 1963. Für uns gilt das auch heute noch. Denn wir wissen, dass 25 Jahre nur ein kleiner Stoßseufzer in der Geschichte sind. Für uns gelten überhaupt viele Worte noch, die einmal gesagt worden sind und die man heute aus anderem Munde nicht mehr hört. Lassen Sie mich noch ein anderes zitieren, diesmal zu einem Ihnen besonders nahestehenden Thema. So wie der Tag der Heimat zur Tradition geworden ist, sind auch die Angriffe gegen diesen Tag zur Tradition geworden. Dazu stelle ich fest, ich zitiere immer noch: Kundgebungen, durch die um das Recht gerungen wird, gefährden den Frieden nicht. Und hier ging es im Laufe der Jahre immer wieder um die Menschenrechte, um das Selbstbestimmungsrecht, um das Heimatrecht. Auch dieses Zitat stammt von Willy Brandt, dem ich in vielen schweren Berliner Jahren nahestand, und ist einer Rede entnommen, die er auf den Tag heute vor 5 Jahren hier in Berlin zum Tag der Heimat gehalten hat. Ist plötzlich nicht mehr richtig, was vor kurzem noch selbstverständlich war? Ist Recht nicht mehr Recht und Unrecht nicht mehr Unrecht? Wer heute noch solche Dinge sagt, die Willy Brandt und Herbert Wehner, Otto Suhr, Ernst Reuter und Erich Ollenhauer vor Jahren dankenswerterweise gesagt haben, den nennt man, wenn er Glück hat, einen Ewiggestrigen. Meistens schimpft man ihn einen Nationalisten und von da zum Revanchisten und Faschisten und Neonazisten ist ja nur noch ein kurzer Schritt. 4 Jahren am 6. Oktober 1966, wenige Meter von hier, unser Verlagshaus einweihten, habe ich zu erklären versucht, was ich unter Vaterlandsliebe, unter Patriotismus verstehe. Was kann das, so sagte ich, für uns anderes bedeuten, als eine Nation zu werden, friedlich wiedervereint, getragen von jenem Respekt vor den Völkern dieser Erde, der nur die Frucht des richtig verstandenen Selbstrespekts sein kann. In diesem Sinne bin ich ein leidenschaftlicher Patriot. In diesem Sinne sehe ich ein Deutschland, das wieder all unserer Liebe würdig ist. Von dieser Sicht aus habe ich nicht nur wie jeder Bürger das Recht, ich habe die Pflicht, mich zu äußern, wenn die Dinge einen meiner Meinung nach verderblichen Weg gehen. So will ich auch nicht schweigen zu dem Vertrag, der fast datumsgleich mit dem 9. Jahrestag der Errichtung der Berliner Mauer in Moskau unterzeichnet wurde. Deshalb bitte ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, um Ihre Geduld, wenn ich Ihre Zeit zu diesem Thema noch etwas in Anspruch nehme. Ich kann und will es nicht verhehlen, dass der Vertrag von Moskau mir mehr Befürchtung als Hoffnung, mehr Sorge als Zuversicht zu begründen scheint. Wer den Text und die Unterschriften mit moralischen Maßstäben misst, kann der atembeklemmenden Erkenntnis nicht entgehen, dass dort im Kreml eine deutsche Bundesregierung Unrecht signierte und Zerstückelung sanktionierte. Dabei unterstelle ich der gegenwärtigen Bonner Regierung keine unlauteren Motive. Ich kenne so ziemlich alle Akteure persönlich und bin davon überzeugt, dass die, die auf deutscher Seite am Zustandekommen dieses Vertrages mitwirkten und ihren Namen darunter setzten, nur das Beste wollten, wie man so zu sagen pflegt. Sie hoffen wahrscheinlich darauf, dass der Kompromiss mit dem Unrecht, den Sie geschlossen haben, auf sowjetischer Seite einen Kompromiss mit dem Recht erzeugen wird. Aber gerade darin liegt ja, so meine ich, der verhängnisvolle Irrtum. Die Geschichte und auf besonders drastische und tragische Weise die deutsche Geschichte lehrt, dass diese Kompromisse immer nur der zynischen Gewalt Vorteile verschaffen. Die Moral lässt sich nicht fortschicken, wenn sie stört, und rufen, wenn sie zweckmäßig erscheint. Oder es ist falsch, moralische Maßstäbe anzulegen? Ist, wer es tut, ein Narr? Dann müssten alle, die sich aus moralischen Motiven gegen das Unrecht der Nazis auflehnten, Narren gewesen sein. Die Torheit lag aber bei denen, die damals versuchten, die Moral zu suspendieren und glaubten, die braune Gewalt im taktischen Kompromiss zähmen oder versöhnen zu können. Diese Versuche erwiesen sich bekanntlich nicht nur als moralisch gebrochen, sondern, um es untertreiben zu sagen, auch als unpraktisch und wirklichkeitsfremd. Diese Lektion hat die Welt 50 Millionen Tote, unser Volk seine Einheit, 10 Millionen Landsleute ihre Heimat und 17 Millionen Deutsche ihre Freiheit gekostet. Diese Lektion ist zu teuer bezahlt worden, um sie nun nicht gelernt zu haben. So richtig es ist, dass es damals keine Kollektivschuld gegeben hat, so richtig ist es auch, dass es eine Kollektivhaftung gibt. Sie bedeutet die gnädige Chance der Geschichte, es besser machen zu können, wieder gut zu machen. Das Unrecht von heute, das aus dem Unrecht von damals entstand, dafür eine freie deutsche Regierung nicht Objekt des diplomatischen Respekts, der vertraglichen Zustimmung und der Pläne für die Zukunft sein. Wer darin einen Erfolg sieht, täuscht sich und andere. Die Bundesregierung hat bisher diesen Erfolg nur behauptet, aber nicht benannt. wird die Brezhnev-Doktrin, unter der die Völker der sowjetischen Kriegs- und Nachkriegsexpansion leiden, durch diesen Vertrag gebrochen oder auch nur gemildert? Nein, sie wurde bekräftigt. Kommt unser Vaterland durch diesen Vertrag seiner Einheit näher? Nein, die Teilung wurde festgeschrieben. Aus Demarkationslinien wurden Grenzen gemacht, ungeheuerlich. Brezhnev, Parteichef der KPDSU, ist natürlich sehr zufrieden. Am Freitag der vorigen Woche meinte er in Kasachstan, der Vertrag enthalte eine klare, unzweideutige Anerkennung der Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa, einschließlich der Oder-Neiße-Linie und der Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Die Sowjets wussten von Anfang an, was sie wollten, und sie haben es auch bekommen. Gewaltverzicht, meine Damen und Herren, ist gut und durchaus moralisch. Der Deutsche Bundestag und deutsche Bundesregierung haben ihn längst feierlich beschlossen, verkündet und bewahrt, ebenso wie der Gewaltverzicht zu den Grundsätzen des Bundes der Vertriebenen gehört. In Moskau jedoch wurde die Unverletzlichkeit von sogenannten Grenzen unterzeichnet, an denen Menschenrechte verletzt werden. Es wurde die Unantastbarkeit von Grenzen unterschrieben, an denen die Menschenwürde nicht nur angetastet, sondern gebrochen wird. Wir sollten nicht vergessen, dass die kommunistischen Machthaber jeden, der unbewaffnet, also gewaltlos, diese Grenzen zu passieren versucht, einen Grenzverletzer nennen und auf ihn schießen lassen. Das ist es, was dort unter Unverletzlichkeit jener Grenzen verstanden wird. Die deutsch-sowjetische Vereinbarung über Verzicht auf Gewalt schließt diese Gewaltanwendung nicht aus. Schlimmer noch, sie schließt sie ein.